Wie fühlst du dich, meine Liebe? Defekt oder exzellent?
Roberto, hallo.
Hallo, Christina.
Ich fühle mich heute exzellent.
Oh?
Ja.
Wie kommt's?
Ja, weil ich dich nach etlichen Tagen wiedersehen darf heute.
Ja.
Und das finde ich schön.
Ich war in Wismar.
Du warst in Wismar.
Ja, wunderschöne Stadt. Warst du da schon mal?
Ja, ich war da schon mal, aber es ist sehr lange her. Und du warst am Meer, oder?
Ja, endlich das Meer gesehen. Das war so schön. Ich musste es einmal sehen. Ich habe, glaube ich, sicherlich schon fast über anderthalb Jahren das Meer nicht mehr gesehen. Und ich musste es einfach sehen. Ich musste da hinfahren. Ich habe dann, kurz bevor ich zurückfuhr nach Berlin, musste ich mal kurz ans Meer und einfach das Meer rauschen hören. Das war für mich so wichtig.
Aber es war ja kalt. Also das ist egal, ob das Meer in der Wärme liegt oder in der Kälte.
Das Meer ist so stark. Das ist irgendwie, das ist großartig. Das ist egal dann, ob es kalt ist oder nicht. Obwohl ich natürlich das Mittelmeer noch ein bisschen lieber habe, aber auch die Ostsee ist wunderschön.
Wie geht's dir denn, Roberto?
Mir geht es, wie soll ich sagen, mir geht es wirklich zwischen defekt und exzellent. Weil ich zurzeit sehr viel träume.
Oh.
Und eine Erkenntnis daraus gewonnen habe.
Du hast eine Erkenntnis aus allen Träumen zusammengefunden? Mhm. Wow, wie schön. Mhm. Also du nutzt die Dunkelheit, um Erkenntnisse zu bekommen.
Ja, seit jeher. Das ist ein Ort, in dem man sehr viel erkennt. Ja, auf jeden Fall.
Oh, du Glücklicher, weil ich träume bestimmt auch, weil jeder Mensch soll ja träumen, aber ich kann mich ja an meine Träume nie erinnern.
Ja, das hast du gesagt, genau.
Ja, also ich habe zwar dann auch manchmal, wenn ich so heftige Träume habe, dieses Gefühl bleibt, aber ich weiß nicht, was war. Das ist manchmal so richtig schade, ja.
Aber du hast ein Gefühl, wie du dich...
Also ob ich Angst hatte oder Spannung oder was immer, aber ich... Und dann wache ich auf und das Gefühl ist noch so ein bisschen da. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Es ist wie weggepustet, als wenn der Film ausgemacht ist. Ich kann mich nie daran erinnern.
Okay.
Das ist manchmal wirklich auch schade. Also ich glaube, es wird mir viel helfen. Magst du mir dann sagen, welche Erkenntnis du gewonnen hast oder behältst du die für dich?
Nee, die kann ich gerne erzählen. Und zwar, es ist nämlich ziemlich heftig. Ich habe bemerkt, dass ich mich gerade von meiner 11-jährigen großen Liebe löse.
Wow.
Ja. Ja. Krass, wa?
Das tut mir leid.
Ja, ich weiß nicht. Es ist eben, wie gesagt, es ist so dazwischen. Es ist so dazwischen. Es ist ja, es fing ja, also ich wollte auch, wenn ich darf, diese Anekdote erzählen, wie wir uns ja kennengelernt haben, weil die eben mit Dunkelheit und Licht sehr viel zu tun hat.
Ah, weil das ist das Thema, worüber wir uns heute unterhalten wollen, oder?
Genau, ja, Christina, ja, das so ist gerne. Es. Und deswegen habe ich gedacht, das passt irgendwie gerade, weil vor 11 Jahren war ich in einer sehr, sehr dunklen Phase in meinem Leben. Also das heißt, ich war vollkommen am Ende meiner Kunst sozusagen. Okay. Ich war schon voll im Geschäft und habe viel gemacht, habe viel Theater gemacht, habe viel Fernsehen und Film gemacht. Aber irgendwie war ich immer unglücklich. Ich war unglücklich, weil es nicht so war, wie ich mir das erträumte, wie ich mir das vorstellte als junger Mensch. Und ich hatte auch genug von Deutschland und von dieser Szene hier. Und wollte weg. Ich wollte einfach weg und wollte, mein Sehnsuchtsort war Rom.
Oh, die Wärme.
Die Wärme, das Land meiner Eltern.
Ja, klar.
Ich dachte mir, ich will endlich mal dort sein, wo ich herkomme. Nicht immer damit konfrontiert werden mit der Italiener, der Italiener, der Italiener. sondern ich wollte dort sein, wo alle so aussehen wie ich und so. Und dachte mir, das ist, ich fühlte, ich muss dahin. Wie so ein Licht, weißt du, wie so ein Licht im Tunnel dieser Dunkelheit, in der ich steckte, war da so, ich muss dahin, egal wie ich da ist meine Erfüllung. Und bin dann irgendwie 3 Monate nach Rom, hatte dann da ein Zimmer und habe gedacht, ich klappere da mal die Casta ab.
Darf ich dich da ganz kurz unterbrechen, Roberto? Was heißt denn für dich, ich war in der Dunkelheit? Was bedeutet das?
Ich sah keine Zukunft mehr. Ich sah keine Zukunft mehr in Deutschland. Ich dachte, was mache ich hier? Was soll ich hier? Will ich jetzt weiterhin Restaurantbesitzer spielen irgendwie, während meine Kommilitonen, du weißt ja, ich war ja in einer unglaublichen, ich war ja an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, an dieser renommierten, tollen Schauspielschule, und ich war auch noch in einem unglaublichen Jahrgang mit Lars Eidinger, Nina Horst, Fritzi Haberland, David Striesow, Marc Waschke, Kai Schumann und. Also wirklich ein Hammerjahrgang.
Und mit dir.
Und mit mir. Und wie wir wissen, die meisten von denen, die ich gerade aufgezählt habe, sind ja die Stars des deutschen Films und auch des Theaters. Und ich habe mich natürlich immer verglichen und dachte, warum geht das bei mir nicht so ab, wie das mit ihnen abgeht und so. Und wollte weg. Ich wollte einfach weg. Ich sah hier keine Zukunft mehr und bin dann nach Rom und bin dann dorthin gegangen und habe da Casta abgeklappert.
Und wie waren die anders als hier?
Es war so spooky, Christine, es war so spooky. Die haben alle mich angeguckt und haben einfach irgendwie nur gedacht so, was willst du hier? Was willst du hier? Weißt du, es gibt Millionen, die so aussehen wie du irgendwie. Was ist das Spezielle an dir? Also, wenn du wenigstens groß und blond wärst, weißt du, und blaue Augen hättest, dann hätte man vielleicht sagen können, ah ja, cool, der kommt aus Berlin, das ist irgendwie so ein spezieller Typ so. Aber so wie du bist, das sind Tausende, und alle Türen gingen zu. Ich war nochmal am Ende.
Dann wurde es ja immer dunkler Italien, oder?
Es wurde immer dunkler. Wow. Bis zu dem Punkt, als ich ihn dann traf. Und das war wirklich so krass, weil, also ich erzähle diese Anekdote eben, um zu zeigen, dass man manchmal diesem Impuls dann doch folgen muss und dass es dann doch anders kommt. Ich dachte ja, beruflich würde ich dort meine Erfüllung finden. So war es auch. Aber eben nicht über die Casta und nicht über diesen Weg des Berufes, sondern über diese Begegnung mit diesem Mann, der mir, das werde ich nie vergessen, dieser fast erloschenen Flamme den Funken gegeben hat. Kann man das so sagen? Versteht man das? Also das heißt,
er hat die erloschene Flamme entzündet?
Er hat sie wieder entzündet, ja, weil er, als ich ihm dann so erzählte, wie es mir geht und wo ich bin, er einfach gesagt hat, Moment mal, so ganz trocken, so, Moment mal, okay, gut, es war scheiße, alles ging nicht so, wie du das wolltest und so. Und jetzt? Was heißt das? Das, was deine größte Liebe, dein Feuer, das, was dich dein Leben lang immer vorangetrieben hat, das willst du aufgeben, weil ein paar Leute dich nicht wollen oder ein paar Leute dich nicht gut finden? Never. Never ever.
Welch Glück. Never.
Und das war für mich das schönste Geschenk, was ich erleben durfte. Und das war für mich, das hat ja dann mein ganzes Leben verändert. Das hat wirklich danach mein ganzes Leben verändert. Ich habe ja auch dich kennengelernt danach.
Danach, ja, aber du konntest aber auch, glaube ich, du konntest dieses Licht oder diese Flamme aber auch annehmen, ne? Du warst ja nicht in so einem tiefen Tunnel, dass du nicht, das nicht sehen konntest. Weil ich glaube, das gehört auch immer dazu, wenn man in so einer Dunkelheit steckt und überhaupt keinen Weg da rausfindet und dann vielleicht auch so weit ist, dass man irgendwie ein bisschen aufgibt. Aber du konntest es sehen, das Licht. Was hat das ausgemacht? Wieso konntest du das, oder nicht sehen, annehmen sogar?
Also, was ich sagen muss, weil das muss man auch sagen, es gibt ja Menschen, die in der Dunkelheit, also die Dunkelheit so dunkel ist, dass sie wirklich gar keinen Ausweg mehr sehen. Und dass sie nur noch den Wunsch haben, wegzugehen aus dieser Welt. Das gibt's ja, diese Dunkelheit. Das habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. So, ich hatte das nie. Ich hatte immer die Lust zu leben, hatte ich am Ende. Also wenn ich dann alleine im Bett lag und alles um mich herum war nur noch so, dass ich dachte, oh Gott, wie gehe ich jetzt damit um? Mhm. War es immer noch so, dass ich dachte, aber es ist gut, dass ich am Leben bin. Oh, das ist natürlich ein großes Glück, was ich, keine Ahnung, genetisch bedingt, weiß ich nicht, immer hatte. Wie war das bei dir? Kanntest du eigentlich mal so einen Moment, hattest du mal so einen Moment, wo du wirklich an den Tod, also dir den Tod wünschtest oder nicht mehr hier sein zu wollen?
Ja, den Moment hatte ich tatsächlich. Okay. Das war aber ein Moment, der jetzt nicht mit meinen Gedanken, sondern der war richtig real, was mich in die Dunkelheit geschickt hat. Das waren erstmal nicht meine Gedanken. Ich bin mit meinem Mann nach Hamburg gefahren. Es war heiß, es war ein wunderschöner Sommertag mit dem Cabrio auf der Autobahn, im vollen Licht, wunderschön. Und wir kamen in Hamburg in dieses Hotel und stellten das Auto in der Garage ab und dann musste er gleich zu irgendeinem Termin und ich habe dann gesagt, ja, ich räume das Auto leer und so weiter und wollte erstmal das Auto leer räumen und habe also nicht was getrunken und gar nichts und habe mir den Autoschlüssel und den Zimmerschlüssel geschnappt und bin in den Fahrstuhl und bin runtergefahren in die Garage, um die Sachen zu holen, nahm die Sachen und wollte nach oben und blieb im Fahrstuhl stecken. Und da ging dann auch das Licht aus. Mhm. Also deswegen auch diese Dunkelheit. Und ich hatte Panik, weil ich neige zu Platzangst. Mhm. Ich hatte Panik. Ich habe auf allen Knöpfen rumgehauen, habe geschrien, gebrüllt, getrommelt. Ich hatte das Gefühl, mich hört kein Mensch. Da war auch nicht irgendjemand, der in so einer Gegensprechanlage mich irgendwie, keine Ahnung. Ich habe ewig in diesem Fahrstuhl gesteckt, ewig. Und mir kam es nicht nur so vor, sondern ich habe fast eine Stunde da drin gesteckt. Selber hatte ich ja das Gefühl, ich bin da den ganzen Tag drin. Und in der Zeit habe ich mir irgendwann gewünscht, ich habe mich dann da auf die Erde gesetzt, ich habe mir irgendwann gewünscht, dass es vorbei ist, dass... Und zwar nicht, dass sie die Tür aufmachen, sondern dass es wirklich irgendwann einfach vorbei ist und ich verdurste oder was auch immer, weil ich überhaupt keine Chance sah, weil keiner hat mich gehört. Ich hatte überhaupt nichts nach außen.
Und das war also diese Angst war nicht mehr zu ertragen. War es eine Angst? War es das, also es ist die Angst gewesen, die du nicht mehr
ertragen wolltest? Also am Anfang hatte ich die Angst, wirklich die Angst vor dieser Enge und der Dunkelheit. Ich hatte auch kein Handy mitgenommen. Seitdem, das ist zum Beispiel eine Erkenntnis aus der Zeit, auch hier, wenn ich bei mir hier im Haus nur runtergehe zum Müll und mit dem Fahrstuhl fahre, ich nehme in Fahrstühle nur noch mein Handy mit. Mhm. Das mache ich nie wieder. Mhm. Ohne. Aber da bin ich ohne dahin. Und ja, ich hatte Angst und irgendwann war ich aber so kaputt, auch durch dieses viele Brüllen und Machen, dass ich irgendwann, ja, nicht mehr Angst hatte, sondern so ein Aufgeben. Ich wollte dann in dem Moment nicht mehr leben. Ich wusste nicht wie. Ich hatte mega Durst.
Würdest du fast sagen, dass Angst einen vielleicht sogar noch am Leben erhält? Also das
absolut,
die, das, ja. Das, ja. Dass dieser Moment des Aufgebens nicht mal mehr Angst ist,
weil ja,
Angst hält einen vielleicht noch sogar noch am Leben, auch wenn es nicht schön ist.
Ja, aber die Angst, die bringt dich weiter. Also ich glaube auch fest daran, weil Angst hat ja auch immer eine positive Seite für mich. Angst kann ja auch eine positive Seite haben, nämlich einen voranzubringen und über eine Grenze zu hüpfen, um dann weiterzugehen. Und ja, da war ich, das fällt mir dazu ein, da wollte ich eigentlich nicht mehr. Mhm. Obwohl ich sonst das, also ich habe das nie sonst in meinem Leben erlebt, dass ich...
Und ist es, und hast du dann in diesem Moment, hast du dann, also diese, weil ich frage mich, diese Sehnsucht, hat es dann wieder mit dem Licht zu tun? Also, weil man will ja dann ja woanders hin, ja, so. Also man will ja woanders hin, so, also man will aus der Dunkelheit weg, weil man sich da nicht wohlfühlt. Und sieht man denn da, also es ist ja so ein bisschen Nahtoderfahrung ja. oder so. Also,
ja, nee, das so, war so krass sicherlich ist es nicht. Aber okay. Der Wunsch, also
aber
ich verstehe,
Wunsch,
was du denkst.
Hin
der
zu
Wunsch
gehen,
nach Licht.
Licht ja. Also wo es, also das heißt, also irgendwie bilden wir uns ein, dass das, was danach sein wird, wenn wir nicht mehr sind, etwas ist, was schön ist. Weil sonst würden wir uns ja das nicht eventuell erträumen.
Wobei ich dir wirklich nicht sagen kann, auch in meiner Erinnerung nicht, ob das wirklich das war, mhm. was mich da, oder ob das auch diese Erschöpfung war und ich irgendwie nichts mehr gesehen habe, was mir helfen kann. Und ich Angst davor, oder ich nicht wollte, dass ich da jetzt so jämmerlich lange rumvegetieren muss. Das weiß ich nicht mehr, ob das wirklich das ist. Es ist aber eine spannende Idee von dir, dass man dann nach dem Licht sucht. Ja, vielleicht.
Ja, also ich meine, so sind ja sogar so viele Geschichten sind ja auch so aufgebaut. Also wenn ich zum Beispiel an Dante Alighieri, die göttliche Komödie, denke zum Beispiel, ist es ja auch so. Also das heißt, der Protagonist, der Ich-Erzähler, muss erst durch die Hölle und durch das Fegefeuer, um dann irgendwann mal ans Licht zu gelangen. Aha, also so, das ist ja so oft so der, sagen wir mal so, der Helden, die Helden, Richtung, die ganz viele Geschichten ja haben. Also der Held muss erstmal durch etwas Schlimmes hindurch, um dann irgendwann mal eine Erleuchtung zu haben, ein Happy End zu haben. So, die, also nicht alle Geschichten, aber viele Geschichten ist das doch der normale Verlauf einer Geschichte, oder?
Also eine Erkenntnis zu haben, wenn er da durchgeht? Oder einfach ein Happy End zu haben?
Ja, also ich meine, die meisten, also weiß ich nicht, aber so sehe ich es doch. Also die meisten Geschichten sind doch so aufgebaut. Also da gibt es einen Protagonisten, der muss durch irgendwas hindurch und dann irgendwann mal löst er das Problem, ja, das Problem der Geschichte und findet dann irgendwie zu irgendetwas, was ihn oder sie erfreut. So, meistens ist es doch so.
Ja. Ist ja oft in Krimis so. Krimis sind ja so aufgebaut. Meinst du, dass es bei Liebesgeschichten auch so ist? Sind die auch immer? Also bei Guten, oder?
Ja.
Bei Guten,
immer.
Ne?
Immer.
Bei
so
Guten
sind wir doch,
schon, oder?
Das ist ja wirklich ein Brainfuck auch. Also das ist ja, damit sind wir ja auch aufgewachsen irgendwie. Also, oder ich zumindest, ja. Also das ist die Liebe immer. Man muss durch irgendetwas hindurch und man muss kämpfen. Und nur wenn es wirklich heftig ist, dann ist die Liebe wirklich stark genug. Und dann überwindet man sie und vielleicht findet man dann ein Happy End oder sowas. Ja, also so sind wir doch geprägt irgendwie.
Also kämpfen? Muss man für sein Glück oder das Licht kämpfen? Immer wieder?
Ja, also, ja, aus irgendeinem Grunde sind wir ja sehr verliebt in das Dunkle irgendwie. Also wir sind ja wirklich dazwischen. Ich glaube, dass wir Menschen wirklich dazwischen sind. Zwischen der Dunkelheit und dem Licht. Wir sind ständig, also irgendwie, wir werden ja von beidem irgendwie angezogen. Also so habe ich es in meinem Leben immer empfunden. Also man wird ja irgendwie von beiden, das Dunkle, das Verbotene, wenn man Dunkelheit auch so mit eben Nichtwissen, mit verbotenem, verruchten und dieser Drang, immer wieder dahin zu gehen, um dort vielleicht irgendwas zu finden und dann aber wieder auch den Wunsch, irgendwie ans Licht zu gehen und dort irgendwie was zu finden. Irgendwie, also wir sind ständig in dem Hin und Her zwischen Dunkelheit und Licht.
Ja, ich glaube aber auch, dass wir das auch brauchen, damit wir das Schöne auch wirklich erkennen. Damit wir, also wenn wir immer nur in das Positive gehen würden und nicht mal zwischendurch innehalten, ich weiß nicht, ob man dann in der tiefsten Dunkelheit sein muss, um dann zu erkennen, was schön sein kann im Leben, dann glaube ich schon, dass das beides auch zum Leben dazu gehört, um weiterzukommen. Weil ich glaube, wenn man dann ein Stück in der Dunkelheit ist, also so wie du das vorhin auch erzählt hast, oder man zweifelt an dem, was man arbeitet oder was man getan hat und muss ja dann einen Weg finden, wenn man weitermachen will, aus dieser Dunkelheit rauszukommen, um weitergehen zu können. Und ich glaube, so diese kleinen Lichtlein, die man dann sich baut, die sind, glaube ich, ganz wichtig.
Ja. Also eben, wie gesagt, ich habe die Dunkelheit sehr kennengelernt in meinem Leben. Habe sie auch, glaube ich, bewusst gesucht, weil ich da irgendwie klarer kam. Es war irgendwie einfacher. Übrigens fällt mir gerade ein, als ich Dante Alighieri gesprochen habe beziehungsweise gespielt habe, war das wirklich so, dass die Texte in der Hölle viel einfacher waren als die Texte, die später dann im Paradies stattfanden. Die zu begreifen, waren für mich so viel schwerer. Also irgendwie sind wir scheinbar wirklich so konditioniert, dass wir die Sprache der Dunkelheit besser verstehen als die Sprache des Lichts, der Helligkeit, des Glücks auch, würde ich sagen.
Dann sind wir auch ein bisschen wahrscheinlich auch so erzogen.
Ja, denke ich sehr, ja.
Aber Robert, wenn du sagst, du bist viel in der Dunkelheit oder bist da manchmal auch gerne in der Dunkelheit, wie kommst du aus dunklen Phasen wieder raus?
Also, ja, eben, wie gesagt, irgendwas war dann doch da, dass ich, es war immer schon so, dass ich eine unglaubliche Lebenslust hatte und die eigentlich die ganze Zeit, also die Lust am Leben, die Lust, was zu erfahren, was zu erleben, so, das hatte ich immer und das, glaube ich, war immer der Grund und ich hatte natürlich auch immer diese Liebe zum Beruf. Ich wollte immer, ich nach wie vor, ich will noch so viel machen und erschaffen.
Das will ich hoffen.
So, dass dass das irgendwie mich immer dann doch vorangetrieben hat.
Aber so direkt eine Situation, also ich kenne es von mir, deswegen frage ich so, wenn ich wirklich am Zweifeln bin und so eine Nacht hinter mir habe, wo ich nur Zweifeln oder Angst, wie geht's weiter oder schaffe ich das, was ich alles tun will oder kriege ich meine Herausforderungen irgendwie hin und ich behelfe, also wenn das wirklich so Sachen sind von Tag zu Tag jetzt, ne, also nicht so tiefgreifende, dann behelfe ich mich ja immer mit Meditationen. Ich meditiere dann und wenn das funktioniert und ich mache das jetzt schon so viele Jahre, dann ist am Ende dieser Meditation, fühle ich mich im Licht und das ist total schön.
Ja,
ich meditiere also da, auch. Da komme ich damit hin, also indem ich diese Gedanken, die ja in die Dunkelheit führen, weil ich glaube, man kommt ja in diese Dunkelheit von Angst und Zweifeln natürlich durch die eigenen Gedanken und Gefühle natürlich, weil die Angst ist auch ein Gefühl, aber auch durch dieses Denken, ich weiß nicht und wie geht's denn und schaffe ich das? Und wenn ich in der Meditation so die Gedanken wegschiebe, ich stelle mir ja dann immer so einen Zug vor und wenn so ein Gedanke kommt, dann fährt der mit dem Zug der Gedanke weg und dann kommt der nächste und der fährt weg. Und dann habe ich so dieses Gefühl von, ja, ich bin wieder im Licht. Das heißt nicht, dass ich direkt in dem Moment alles gut ist, um Gottes Willen. Aber ich habe zumindest einen Impuls weiterzumachen. Und das ist irgendwie schön.
Ja, das ist schön. Das ist auch ein großes Glück. Ich muss auch sagen, ich habe viel von den Menschen gelernt, von meinen Freunden gelernt. Allen voran natürlich von Solveig, die Mukoviszidose hatte, ihr Leben lang, weil das eine genetische Erkrankung ist. Und sie immer positiv, immer den Blick auf das Schöne hatte, die ganze Zeit. Und ich merkte, während ich mit ihr war, wie gut das tut. So, und immer den Blick dorthin zu lenken, wo es dann wieder schön ist oder wo es wieder schön sein kann. Und das ist, ich glaube schon, dass man das auch lernen kann, also dass das nicht nur ein Geschenk ist. Ich glaube schon, es gibt Menschen, die das gar nicht schaffen, das wirklich irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube schon auch, dass man das lernen kann, immer wieder den Blick dorthin zu richten, wo die Dinge schön sind, wo man etwas hat, wo man findet, ah, das ist aber schön, das gefällt mir gerade. Das und das habe ich zwar nicht, aber das habe ich und das finde ich wunderschön. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig fürs Leben.
Aber Dunkelheit kann ja auch sehr schön sein, oder? Ja, also ich finde, Dunkelheit hat auch viel Positives.
Ja, du, ich wollte gerade irgendwie eines der, was mir nicht aus dem, seit ich weiß, dass wir diesen Podcast zwischen Dunkelheit und Licht haben, fällt mir immer wieder aus der Drei-Groschen-Oper die Moritat von Mackie Messer ein, wo Brecht dann sagt, denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht. Ja, und irgendwie, klar, das hat natürlich auch mit der heutigen Zeit zu tun, irgendwie so. Also du weißt ja auch, das ist eines meiner Themen auch. Ich möchte gesehen werden. Aha. Ich möchte, dass unsere Arbeit gesehen wird. Wir machen diesen Podcast auch, damit die Leute endlich uns wahrnehmen und uns sehen. Und es gibt aber auch Momente, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, es gibt aber auch Momente, wo ich denke, ach Roberto, wer weiß, vielleicht ist es jetzt gerade in dieser Zeit, in der so viel Aufruhr ist auf den Socials und überall, vielleicht auch ganz gut, noch nicht so im Lichte zu stehen, weil du noch Dinge sagen kannst und machen kannst, ohne gleich einen Shitstorm zu erleben, ohne gleich irgendwie von allen Seiten angegriffen zu werden. Also die Dunkelheit schützt dich ja manchmal auch. Das Nicht-Gesehen-Werden schützt dich nämlich auch mal, die anderen zu sehen. Weißt du, was ich meine? In der Dunkelheit, wenn du nicht gesehen wirst, kannst du ja diejenigen sehen, die im Lichte sind. Und du kannst die beobachten.
Ein Voyeur,
weil man daraus lernt. Indem ich gucke, indem ich beobachte, indem ich lerne, was da funktioniert und was da nicht funktioniert, was mir da gefällt und was mir nicht gefällt, ist gar keine so schlechte Position, aus der man zum Beispiel eine Geschichte erzählen kann, wie wir sie erzählen wollen.
Das heißt, ja, das heißt aber, um das zu verstehen, du bist im Moment ganz froh, dass du keine Sichtbarkeit hast, obwohl du ja immer darum kämpfst?
Du, ich bin so ein Exhibitionist. Ich liebe es. Es gibt für mich nichts Schöneres, als Blicke auf mich zu haben. So, es ist für mich etwas vom Erotischsten und Schönsten überhaupt auf der Welt. Ja, also das heißt, du weißt es auch, Christina, wie sehr ich danach lechze und wie sehr ich absolut alle Scheinwerfer dieser Welt auf mich haben wollen würde. Vielleicht weil es ja nicht so ist, bilde ich mir das auch ein, dass es ganz gut ist, es nicht zu haben.
Da ging meine Frage hin, Robert.
So, also vielleicht bilde ich mir das auch nur so ein, aber ja, manchmal habe ich schon, es gibt Momenten und das ist eben auch das, glaube ich, das Schöne zu sehen in der Situation, in der du gerade bist, auch wenn sie nicht nur erleuchtend schön ist. Da sehe ich dann manchmal, ja, da hatte ich neulich gerade auch so einen Gedanke, wo ich dachte, ach komm, Roberto, es ist vielleicht ganz gut, dass dich die Leute noch nicht sehen, dass uns auch die Leute noch nicht so ganz sehen, weil das, was wir ja vorhaben mit unserer Trilogie Immaculate, ist ein provokativer Stoff, den wir da haben. Und der Frage, wird, ja. Und der wird viel Aufregung erbringen.
Wenn er dann sichtbar wird.
Wenn er dann sichtbar wird.
Aus der Dunkelheit, in der wir es erschaffen haben.
Ja.
Weil ich glaube, dass Kreativität eigentlich immer aus der Dunkelheit irgendwo entspringt, aus dunklen Gedanken, um dann die ans Licht zu bringen. Und ja, wenn das sichtbar wird, wenn uns das gelingt, dass wir damit rausgehen, dann, ja.
Dann wird es schön.
Dann wird es schön.
Es wird schön, aber es wird sicherlich auch Menschen geben, die das nicht so schön empfinden.
Ja, das ist aber auch immer so, oder?
Ja, es ist leider immer so. Genau.
Ja, aber dieses Provokante, das sind wir ja nun auch mal und wir wollen es einfach auch machen. Und ich denke, es wird uns auch gelingen, Roberto. Wir haben da jetzt schon so lange hart dran gearbeitet, dass wir die Sichtbarkeit schaffen. Wir haben es ja schon mal geschafft, als wir den ersten Teil der Trilogie gemacht haben, auch wenn es eine harte Zeit in Dunkelheit war vorher, als wir oder ich auch mit Theatern telefoniert und E-Mails geschrieben und überall gehen die Türen zu.
Es gehen die Türen einfach zu und niemand lässt dich rein, weil natürlich da oben im Lichte ist es auch so, dass der Platz sehr eng ist scheinbar. Also es sieht so aus irgendwie. Ja. Und diejenigen, die da oben sind und im Licht stehen, auch gerne untereinander bleiben und nicht so gerne andere damit sozusagen einladen, da zu sein.
Ja, das stimmt. Oder? Ja, das sehe ich auch so. Und unsere Idee konnten wir ja noch nicht verwirklichen, unser eigenes Theater zu haben. Aber wer weiß, vielleicht schaffen wir das in diesem Leben auch noch, Roberto.
Ja, wobei ich ja ein eigenes Theater gar nicht haben will. Ich möchte nur ein Theater haben, das uns die Möglichkeit gibt, das zu zeigen, was wir geschrieben, was wir entwickelt haben. Und übrigens wollte ich unbedingt auch noch ein Zitat aus unserer Trilogie Immaculate.
Roberto ist heute der
Zitatenbringer. Unbedingt, weil ich es so liebe und weil ich irgendwie, ja, du weißt ja auch, dass ich immer die Drei-Groschen-Oper irgendwie sehr nah empfinde zu dem, was wir machen. Ich weiß nicht warum, kann ich vielleicht mal in einem anderen Podcast erklären. Und da sagt doch Eros an einer Stelle des aus Labyrinth of Love, also in Labyrinth of Love, also im zweiten Teil unserer Trilogie, sagt doch Eros: Und so wie Gott aus der Dunkelheit den Tag erschaffen hat, erschafft sich der Mensch selbst, wissend, dass so hoch er auch fliegen mag, die Geheimnisse der Dunkelheit auf ewig in ihm sind.
Ich liebe es immer noch, es ist so schön.
Es ist so schön, oder? Es ist so schön.
Ich mag es so sehr. Und das ist genau, ja, und das ist genau das. Und das ist auch, ja, ich finde, das ist auch das, was Licht und Dunkelheit ausmachen. Und das ist, glaube ich, auch das, warum wir so gerne über Licht und Dunkelheit reden. Aber Robert, ich habe noch eine ganz spezielle Frage an dich.
Bitte.
An den Schauspieler Roberto.
Ja.
Braucht der Schauspieler Dunkelheit?
Du, das ist jetzt super gut. Jetzt abschließend irgendwie noch.
Wieso hast du noch ein Zitat oder
was? Nee. Ich finde es gerade super, dass du das fragst, weil ich mich wirklich langsam, also schon frage, du weißt ja, dass ich die Entscheidung gefällt habe. Irgendwie, ich werde bald 50, also noch nicht 49.
Ja, noch ein bisschen Zeit.
Aber ich bin in den 50ern. Wer weiß, wie lange ich noch lebe, wie viel Zeit ich noch habe. Und ich habe gedacht, ich habe jetzt die Dunkelheit so gut erforscht. Jetzt habe ich Lust, das Licht zu erforschen. So, ich möchte einfach mal wissen, wie es ist,
im Licht
zu sein, das Licht zu wirklich das Sein im Licht zu erforschen.
Was brauchst du dazu, Roberto?
Und ich frage mich aber gerade eben, ob ich dadurch langweilig werde, weil natürlich ich von der Vorstellung immer hatte, dass der Künstler natürlich, so weißt du, so der Künstler muss in der Dunkelheit wühlen, um überhaupt so richtig die existenziellen Dinge des Lebens so hoch zu bringen, ja, so. Mhm. Und Und war sehr gefangen natürlich auch darin.
Ja.
Ich immer so, weißt du, so der, ja, ja. Der Künstler, der immer leidet und immer so, der ist ein guter Künstler, der glücklich ist, der kann gar kein guter Künstler sein. So. Und ja, und irgendwie, natürlich frage ich mich, geht das überhaupt? Und vielleicht auch die Frage, geht es denn überhaupt ohne Drogen? So,
weißt du, kann man, wow, kann man, als Schauspieler oder im Leben das Licht zu sehen ohne Drogen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, zurzeit ist es ja nicht gerade so, dass es einfach ist, das Schöne zu sehen, oder? Also wir leben gerade in einer sehr schwierigen Zeit, finde ich, in der sehr viel Dunkelheit präsent ist.
Ja, aber es ist, man kann sich ja auch sehr viel Schönes bauen. Also jetzt wird bald Frühling, da kommen die Blumen. Wenn man da ein bisschen hinguckt.
Ja, die Natur ist sowieso die beste Lehrerin überhaupt.
Das ist das eine. Und ich glaube, man kann aus der Corona-Zeit schon auch eine Menge mitnehmen für sich, was positiv ist. Also ich habe schon in diesem abgelaufenen bisherigen Jahr, so langsam finde ich es auch schwierig, aber hat mir das auch schon viel gebracht. Ich bin wieder nach dem sehr anstrengenden Jahr 2019, habe ich wieder ein bisschen mehr Ruhe und Kraft gefunden und aufgebaut. Was mir natürlich nicht immer gefällt, weil ich ja schon die Macherin bin und eigentlich mehr machen möchte. Aber ja, aber es ist auch so ein Fokus auf mich mal wieder zu setzen. Das war irgendwie sehr schön. Das hat mir gut getan.
Ja, mir hat auch vieles sehr, sehr gut getan. Ich bin jetzt aber trotzdem langsam froh, wenn es endlich das Ding da vorbei ist. Und
also,
irgendwie dieser Virus aus irgendeinem, entweder, also okay, ich will jetzt nicht zu naiv sein, wahrscheinlich wird er bleiben, aber wenigstens wir hoffentlich bald Wege finden, damit so umzugehen, dass wir damit leben können und dass er uns, das Virus, ich glaube, es heißt das Virus, uns nicht zu sehr beschränkt, wie es gerade in der Zeit ist. Das wünsche ich mir sehr. Aber ja, also
ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir die Kunst, also dass alle ihre Kunst wieder zeigen können. Und für uns wünsche ich mir, dass wirklich unser Immaculate in allen drei Teilen, weil ich habe auch nichts dagegen, out of the box nochmal in die Sichtbarkeit zu bringen, fände ich schön, wenn unsere Trilogie ans Licht kommt. Und für mich ist in dem Zusammenhang Licht Sichtbarkeit. Und das würde ich total schön finden. Und wenn wir bis dahin uns mit Drogen vollpumpen müssen, damit wir diese...
Und wobei ich ja auch sagen muss, also um hier jetzt mal, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, kannst du mir, also ich weiß es eigentlich, aber das kannst du gerne auch nochmal selber sagen. Also apropos, ich bin ja wirklich, also wenn überhaupt, mal ein Glas Wein, wie wir jetzt gerade trinken, oder mal vielleicht auch mal ein Jointchen, ja.
Und ich brauche meinen Jack Daniels.
Du brauchst deinen Jack Daniels mal, das ist alles gut, aber andere Drogen, merke ich, sind nicht für mich gemacht.
Nee, das sind unsere Drogen.
Ja.
Das sind unsere Drogen und jeder hat seine und...
Und was?
Was? Und wenn man sie genießen kann, ich habe noch eine Droge, ich sehe das auch als Droge, ich zünde mir mal eine Zigarette an.
Ja, und ich glaube, wir beenden jetzt diese zweite Episode zwischen Dunkelheit und Licht und freuen uns doch auf die nächste, die dritte Episode zwischen Joint und Jack Daniels.
Oh je, Roberto, ich danke dir für heute und freue mich aufs nächste Mal.
Ich freue mich auch sehr. Ciao, Christina.
Ciao, Roberto.
Zwischen Defekt und Exzellenz. Dazwischen.